Diese Sendung wird euch präsentiert durch brick-tracker.de.
Plaudereien, Interviews, Debatten, Meinungen, News und mehr rund um die Noppensteine in deiner Hosentasche. Brickporti Party geht gleich los. Wir reden mit Lars, Lasso und Simon gleich los. Brickporti Party geht gleich los. Wir reden mit Lars, Lasso und Simon gleich los.
Hallo Brickpot-Fans, heute haben wir eine ganz besondere Folge. Wir haben unseren bisher prominentesten Gast dabei. Einen Mann, den ihr aus der Klemmbaustein-Szene kennt, der einen der bekanntesten deutschen YouTube-Kanäle rund um alternative Klemmbausteine betreibt und der nebenbei gerade dabei ist, eine der ältesten Spielzeugmarken der Welt wieder zum Leben zu erwecken. Thorsten Klarhold, herzlich willkommen bei brickpot.de.
Einen wunderschönen guten Tag. Bin gerade ein bisschen rot geworden, wie du das so angekündigt hast. So groß würde ich mich nicht sehen.
Und ich mache es natürlich heute nicht alleine. Der Simon Skromann, der ist auch wieder mit dabei. Hallo Simon.
Hi Lars.
Hallo Simon.
Ja, für alle, die Thorsten noch nicht kennen, auch wenn es wahrscheinlich in der Klemmbaustein-Bubble nicht sehr viele sind. Du bist auf YouTube als Johnny bekannt, von dem Kanal Johnny's World. Und dann gibt's da noch Kiddycraft. Bevor wir jetzt aber gleich in die Details gehen, ich meine, Lars hat dich vorgestellt, aber sag doch einfach selbst, wer du bist und was du machst.
Ja, ich bin Thorsten, auf YouTube hauptsächlich auch als Johnny benannt, bekannt. kam ein bisschen daher, dass der Kanal halt Johnny's World heißt, vom Namen her nichts mit Klemmbaustein zu tun hat, weil das eigentlich nie vorgesehen war, ein Klemmbaustein-Kanal zu werden. Ich habe den damals eigentlich nur angefangen, um zu beweisen, dass mein, also meinem Sohn zu beweisen, dass jeder Idiot YouTube kann. Und ich glaube, das habe ich soweit bewiesen. Ich war ursprünglich, hatte ich eigentlich mit Klemmbaustein seit meiner Kindheit oder dann halt durch meinen Sohn nicht mehr viel zu tun und bin dann über diesen YouTube-Kanal, den ich da hatte, habe ich einfach irgendwelche Sachen gemacht. Und habe dann halt auch mal ein China-Set gebaut. Und dann ist das daraus geworden, dass ich dann einen YouTube-Kanal dann gemacht habe. Ich war einer der ersten, der alternative Klemmbausteine, also nicht Lego-Klemmbausteine, bei YouTube vorgestellt hat. Weit bevor Thomas Held der Steine das überhaupt für sich entdeckt hat. Und jetzt mittlerweile seit, ich glaube, 8 Jahren dabei. Und daraus hat sich mittlerweile auch ein Business entwickelt. Also wir haben einen Laden in Paderborn mit Klemmbausteinen. Wir haben einen Großhandel für Klemmbausteine und mittlerweile auch die eigene Marke Kiddycraft, die wir halt jetzt gerade wiederbelebt haben. Und Kiddycraft ist ja der eigentliche Erfinder, oder die Marke Kiddycraft ist der eigentliche Erfinder des Klemmbausteinsystems, wie wir es heute kennen. Von Maßen
ja, cool.
Her.
Und da hast du schon quasi die nächsten 5 Fragen mitbeantwortet. Nein, ist ja völlig in Ordnung so. Du hast gesagt, du hast dann auf diesem YouTube-Kanal, der irgendwie alles Mögliche beinhaltet hat, der gar nicht als Klemmbaustein-Kanal gedacht war, da hast du plötzlich doch irgendwie so ein China-Set in der Hand gehabt. War das der Moment, wo du irgendwie gedacht hast, ja, das ist ja cool? Oder was war der konkrete Moment, wo du gedacht hast, Mensch, diese alternativen Klemmbausteine, das wird jetzt ein fester Teil meines Lebens?
Auch da halt wieder mehr reagieren als agieren. Ich wollte eigentlich diesen großen Millennium Falcon von Lego haben, dieser mit den knapp 8000 Teilen für 800 Euro. Damals mittlerweile kostet er, glaube ich, 850. Und der war dauernd ausverkauft. Ich habe mich dann immer wieder auf die Benachrichtigungsliste bei Lego.com setzen lassen und habe dann abends immer geguckt. Damals habe ich noch in meinem Schulranzenladen gearbeitet, habe dann abends immer geguckt, oh, ich habe Nachricht geguckt, bei Lego reingeguckt, wieder ausverkauft. Und dann habe ich bei Facebook eine Anzeige gekriegt, da war genau dieser rasende Falke für 200 Euro. So, hä, was ist das denn? Kann doch nur Fake sein hier. Gehst das Risiko einfach mal ein. Im schlimmsten Fall kannst du per PayPal bezahlen, musst du halt hinterher einen Fall aufmachen. Guckst mal, was kommt. Ja, und dann hatte ich ein paar, wie 2 Wochen später hatte ich dann auf einmal so ein braunes Paket bei mir in der Post. Und da waren dann unfassbar viele Steine drin, komplett nicht sortiert. Eine Bauanleitung, 1:1 Kopie von der Lego-Bauanleitung. Das war eigentlich alles eine Kopie. Und ich dachte, sowas gibt's. Und dann habe ich aber mal angefangen zu recherchieren, was es denn sonst noch so gibt. Und habe festgestellt, es gibt auch legale, also nicht nur 1:1 Kopien von Lego-Sets, sondern legale Hersteller von alternativen Klemmbausteinen. Und bin dann immer tiefer in die Materie rein, weil der erste Gedanke war natürlich so, dürfen die das überhaupt? Dürfen die Klemmbausteine benutzen? Dürfen die damals noch Lego-Steine einfach benutzen? Mhm. Und dann habe ich mich dann halt eingearbeitet da und habe dann angefangen, immer mehr Videos dazu zu machen. Bin dann auch in die Monetarisierung bei YouTube reingekommen. Bin dann das erste Mal auf die Spielwarenmesse in Nürnberg als Pressevertreter quasi, als YouTuber hingegangen. Hab dann da Kontakt zu den Herstellern aus China aufgenommen, die Stände besucht und die haben mich eingeladen, besuch uns doch mal in China. Und das habe ich dann gemacht und dann nahm das quasi das Elend seinen Lauf.
Witzig. Ja, wie wir überall schon gehört haben und du das auch selber gesagt hast, Thorsten, du bist Johnny. Warum eigentlich Johnny? Wie kommt man auf Johnny und Johnny's World? Steckt da eine Geschichte dahinter?
Ja, da gibt es eine Geschichte dahinter. Und zwar hatte ich früher eine Rockabilly-Bar. Da hatten wir einmal im Monat, habe ich die selber bewirtschaftet, habe da Live-Musik drin veranstaltet und halt Rockabilly. Und die Bar hieß Johnny's Rent-A-Bar, benannt nach Johnny Cash, weil ich ein großer Johnny Cash-Fan bin. Und dann den Rest des Monats haben wir die vermietet, dass andere Leute da halt Geburtstage, Hochzeiten etc. bei P drin feiern konnten. Und das habe ich dann dran gegeben, als mein zweites Kind, meine Tochter kam, weil wir das zeitlich dann einfach nicht mehr geschafft haben, das zu machen. Und ich habe mir dann die Leuchtreklame von dieser Bar, die vorne an dem Gebäude dran war, die habe ich mir in meine Man Cave reinbauen lassen, in eine Leichtbauwand.
Okay.
Und da steht halt jetzt immer noch Johnny's Rent-A-Bar an der Wand. Und da meinte ein guter Freund von mir, als ich dann angefangen habe, YouTube zu machen, da sagt er, ja, jetzt ist das hier nicht mehr Johnny's Rent-A-Bar, das ist ja jetzt hier Johnny's World, weil ich ja gesagt habe, ich mache über Gott und die Welt. Da ist der Name reingekommen.
Total cool. Jetzt, also das hätte ich irgendwie nicht gedacht, dass da Johnny Cash eigentlich dahinter steckt. Ich muss bekennen, ich bin auch jetzt kein riesen Johnny Cash-Fan, aber ich höre sehr gern Johnny Cash. Sehr witzig.
Ja. Ich habe sogar mehrere Tattoos mit Johnny Cash-Thema.
Cool. Cool. Ja, du hast gesagt, aus zeitlichen Gründen, und das ist gleich die nächste Frage, du hast Steingemachtes, du hast Johnny's World, du hast Kiddycraft. Wie bringt man das alles unter einen Hut, beziehungsweise schläfst du überhaupt noch?
Nö. Ja, doch, also schlafen tue ich in der Tat. Ansonsten, ja, ich sag mal, gesund ist das nicht. Ne? Brauchen wir uns nichts vormachen. Also ich brenne jetzt seit fast 8 Jahren durchgängig und das merke ich langsam auch. Ne? Also fordert sein Tribut. Aber ich habe eine Mission. Ich möchte Kiddycraft wieder groß machen. Ich möchte, dass die Welt weiß, dass Lego im Endeffekt nur eine Idee, ich sag's jetzt mal wertneutral in Anführungszeichen, übernommen hat. Und der eigentliche Erfinder, der uns das geilste Spielzeug des Jahrhunderts beschert hat, ein ganz anderer war als Ole Kirk Christiansen. Das war nämlich Hilary Fisher Page. Und ich finde, das sollte die Welt wissen. Und das ist eigentlich meine Mission, die mich am Laufen hält. Kindern wieder tolles Spielzeug zu bringen, zu einem vernünftigen Kurs und halt spreading the news. Ne?
Ja, Thorsten, was haben die Leute gedacht damals, als du angefangen hast, auf YouTube über alternative Klemmbausteine zu reden? War das damals noch exotisch?
Ja, definitiv. Also ich weiß noch, mein erstes Kobi-Video, das hatte den Titel Was kann das Polen-Lego?
Okay.
Also das war für mich ja selber komisch. Das war für mich völlig erstaunend. Also ich war ja als Kind auch großer Lego-Liebhaber. Mhm. Lego Playmobil, Star Wars und Master of the Universe und Schlümpfe. Das war so das, was meine Kindheit ausgemacht hat. Und Lego kam dann natürlich auch bei meinem Sohn wieder ganz stark, als der dann in das Alter kam. Und da habe ich auch mit ihm zusammengebaut und alles. Aber das war halt nie vorgesehen, da einen YouTube-Kanal zu machen. Und ich war halt selber überrascht, was für eine Welt es da gibt. Und dann halt auch selber überrascht, wie viel Spaß ich daran auf einmal wieder hatte, Klemmbausteine zu bauen. Und diese Welt zu erforschen, die da über den Billunder-Tellerrand weggeht. Und die ist ja riesengroß und die ist ja immer größer geworden. Und je mehr ich da reingetaucht bin, desto tiefer wurde dieses Rabbit Hole. Ne?
Cool.
Und ja, ich habe mir dann halt notgedrungen über viel Schmerzens, ja, auch Geldschmerz, Expertise angeeignet. Also der ja. ganze Spaß hat mich in den letzten, ja, jetzt fast Jahrzehnt, in den 8 Jahren, viel Geld gekostet. Mhm. Also ich habe da 6-stellig Geld durch verloren durch das Ganze bisher.
Krass.
Das ist einfach
ja,
so.
Ja.
Geld verdienen tun wir momentan auch immer noch nicht mit dem Projekt Kiddycraft. Das wird auch noch ein paar Jahre dauern. Alles, was reinkommt, geht direkt wieder rein. Mhm. Das ist wirklich ein Hobby, eine Leidenschaft, ja schon fast ein bisschen ein Zwang, das oh je. Voranzutreiben. Das macht halt auch riesengroßen Spaß.
Ja, natürlich. Sonst würdest du es, gehe ich mal von aus, nicht machen. Du hast gesagt, da war Schmerz dabei und lass uns da einmal ins Jahr 2021 springen. Da hast du einen Rechtsstreit gegen Lego verloren. Ich versuche jetzt das alles so zu formulieren, dass ich jetzt selber irgendwie, bin nicht so ganz in diesem ganzen Rechtlichen drin. Du bist da ja ganz tief drin. Konkret ging es wohl um Spielfiguren aus importierten Sets, aus den Cuman-Sets, und die haben Legos Markenrechte verletzt. Wie war das für dich persönlich?
Das war einer der Punkte der Klage.
War das so ein Schlag in die Magengrube? Wie hast du das persönlich erlebt? Oder konntest du das neutral sehen als?
Damals nicht, heute ja. Also es war ja ganz witzig, das war ja quasi, als ich das erste Mal in China, die China besucht habe, da habe ich ja gedacht, bestell's jetzt einfach mal einen Container voll Ware, weil wir hatten ja damals das Steingemachte gerade ein paar Monate auf und es war schwierig, überhaupt Ware zu kriegen an alternativen Sachen. Und die rechtlichen Stolperfallen waren mir da noch gar nicht so bewusst, außer dass die Figur eine 3D-Marke ist. Und gerade deswegen hatte ich mir eigentlich die Cuman-Figuren rausgesucht. Bei den anderen Firmen habe ich ja die Figuren rausnehmen lassen. Da haben sie mich alle ausgelacht in China. Ja, Blue Bricks macht das nie. Die haben nie ein Problem. Das war die Aussage, die ich in China zu hören gekriegt habe. Ne? Und ich habe aber gesagt, nee, ich will die raushaben. Das gibt Probleme, habe ich immer gesagt. Und während ich in China war, ist damals dann die Staatsanwaltschaft bei Blue Bricks im Lager aufgelaufen.
Ach was. Ja, so kann das gehen, ne?
So kann das gehen, ja. Und dann habe ich halt gedacht, die Cuman-Figuren mit ihrem dicken Bubbleheads und der anders gestalteten Körperform, die sind sicher. Das war mein fester Glaube. Also ich habe wirklich gedacht, das verwechselt keiner mit einer Lego-Figur. Und habe die dann angefangen zu importieren und bin dann ja auch Exklusivdistributor für Deutschland hier dann gewesen. Mhm. Und Lego hat das aber anders gesehen, wie wir alle wissen.
Ein wenig.
Und hat dann einfach unseren Container beim Zoll beschlagnahmen lassen. Und ja, also ich habe da zig schlaflose Nächte wegen gehabt und ich habe definitiv Angst auch gehabt. Aber ich bin dickköpfig Ostwestfale. Ich lasse mich da nicht von leiten, dass ich Angst habe. Und habe dann halt gesagt, okay, dann spielen wir es halt das Spiel. Und unterm Strich habe ich sehr viel, sehr, sehr, sehr viel gelernt als Mensch, als Person, aber auch im Geschäftlichen. Es hat ein Stück mal mein Weltbild deillusioniert, das muss ich auch sagen. Aber unterm Strich würde es Kiddycraft heute nicht geben, wenn das alles nicht passiert wäre.
Thorsten, viele hätten an deiner Stelle den Kopf einfach eingezogen und das Thema Figuren einfach gemieden. Du hast stattdessen gesagt, ich entwickle meine eigene. Wann kam dir dieser Gedanke?
Ja, war ja ein Stück weit nötig. Also das war, ich konnte ja fast gar nicht anders. Ich hatte jetzt das Wissen, was Lego stört an anderen Figuren. Ich wusste, was die Rechtsprechung dazu sagt. Ich hatte natürlich in der Vorbereitung auf unsere Rechtsprobleme halt natürlich Gerichtsakten gewälzt, Abmahnung von anderen Firmen. Ich hatte mir NDA-Vereinbarung, die Lego mit anderen Firmen hat, besorgt und habe die lesen dürfen. Und hatte halt eine Menge Wissen halt mir angeeignet, wo ich sagen konnte, ja, alles klar, wie muss eine Figur aussehen, damit Lego die nicht angreifen kann. Und dann habe ich mich hingesetzt und mit einer Feile und Flüssigplastik und Figurenteilen und habe dann selber eine Figur gebastelt. Und habe dann halt privates Geld in der Hand genommen. Also das ist größtenteils aus privatem Geld hier alles finanziert. Ich habe auch mal eine Immobilie verkauft, um da weiter das Ganze finanzieren zu können. und habe es einfach vorangetrieben. Einfach aus diesem Dickköpfigen raus. Mm. Es nicht gut sein zu lassen.
Krass.
Und ja, daraus ist die Kiddies-Figur entstanden. Und spätere Gerichtsverfahren vom EuG haben mir dann sogar Recht gegeben, weil die explizit das hervorgebracht haben, was ich bei meiner Figur berücksichtigt habe. Einzig bei dem dicken Kopf habe ich falsch gelegen. Der hätte nicht sein müssen. Aber ich finde es schön.
Ja, jetzt haben die Kiddies halt den dicken Kopf.
Ja, sind einige lesen Bücher. Thorsten, der liest Gerichtsakten.
Genau, und schnitzt abends Männchen. Da muss ich an den Michel aus Lönneberger, musste ich gerade denken.
Ja, genau, ich auch.
Der im Schuppen
ja,
saß
so ein bisschen
und Männchen geschnitzt
hat. Wirklich so. Ja. Also ich habe hier wirklich an dem Schreibtisch gesessen, wo ich auch jetzt hier sitze, mit Pfeilen, die du so für Nail-Polish und so ein Gedönse alle brauchst und so. Und damit habe ich das dann in Form gefeilt, habe dann wieder Kunststoff an manchen Stellen drauf gemacht, habe das wieder abgefeilt, glatt gefeilt. Jo.
Ja, krass.
Weil ich wollte diese organische Form bei der Figur haben. Ne? Die Lego-Figur, die sieht ja aus wie einen Roboter aus den frühen 80ern.
Mhm.
So von der Form her. Das ist ein Blechroboter, die es richtig, damals so gab, die man aufziehen konnte. Und ich wollte eine Figur haben, die vom Anblick her wie ein dreijähriges Kleinkind aussieht.
Mhm.
Vom Körper her. Das war mein Anspruch dabei.
Ja, cool. Bevor wir dann in die Gegenwart springen und direkt zu Kiddycraft. Du bist ja von dem Thema nicht nur persönlich betroffen gewesen, du hast dich auch, wenn man es so nennen will, da politisch für die ganze Szene, für die Klemmbaustein-Community engagiert. Wir hatten, ich glaube es war die Folge 32, hatten wir Matthias Wittmeier von der Bausteinecke zu Gast.
Richtig,
genau. Und er hat ja, damals den Bausteinkreis vorgestellt, diesen Verein, und da bist du, glaube ich, auch Gründungsmitglied. Und wir haben so ein paar Fragen auch aus der Community, und eine dreht sich eben darum, was ist aus diesem Bausteinkreis geworden? Da hat man jetzt lange nichts mehr gehört. Ist das Projekt eingeschlafen oder tut sich da noch was?
Nee, das werkelt in der Tat im Hintergrund noch weiter, weil das ist ja nicht so, man greift das an und zwei Tage später ist das Ding durchgestanden. Sondern man greift es an, dann wird es geprüft, dann sagt Lego, oh nee, das sehen wir aber komplett anders, dann geht das in den Beschwerdeausschuss, in die Beschwerdeinstanz, dann sagt Lego danach immer noch, oh, also das, was ihr da vom EuPo entschieden habt, das ist ja totaler Murks, wir gehen erstmal vor Gericht. Das läuft. Also, und es sind auch schon verschiedene Designs mittlerweile gelöscht worden, aufgrund dessen, dass der Bausteinkreis das angestoßen hat. Wobei da wirklich die Hauptverantwortung, ich bin da wirklich ein mehr beratendes Mitglied, als dass ich da aktiv bin, wirklich von Matthias und von dem Rechtsanwalt, mit dem wir da zusammenarbeiten, ausgehen. Aber ja, da sind mittlerweile einige Designs gekippt worden durch.
Mhm.
Also ich sag mal, ich habe mittlerweile bestimmt an über 10 Designs mitgearbeitet, die gelöscht worden sind.
Ja, das hört sich doch schon mal super an. Thorsten, glaubst du, dass der Kampf um Designschutz und Markenrechte in der Klemmbausteinszene irgendwann endet oder wird es ein Dauerthema werden?
Das eskaliert ja eigentlich momentan eher. Wir hatten früher immer Lego, die haben was eingetragen. Dann Mega, so ein bisschen.
Mhm.
Das war's. Mittlerweile haben wir Lego, Mega, Bluebricks, Lumibricks, Fantasy. Ich. Also es werden immer mehr die Sachen eintragen. Also die Chinesen sind mittlerweile auf den Trichter gekommen, wenn wir jetzt hier neue Designs machen, dann lassen wir die eintragen, damit Lego die nicht benutzen kann.
Hm.
Ja, und also das wird immer unübersichtlicher, das zu prüfen wird immer schwerer, da den Überblick zu behalten, weil natürlich auch viele Sachen gar nicht eingetragen werden. Das heißt, es gibt eine neue Form von irgendeinem Hersteller irgendwo in China. Den kennen wir als Community, dieses Teil dann halt, weil wir uns halt irgendwo aus China von irgendeinem You-Name-It-Händler bestellt haben. Und die Tante in Alicante, also nicht die Rechtsanwältin, die für Lego das in Alicante macht, die hat diesen Zugang nicht zwangsläufig. Ne? Die guckt halt, gab es das bei Lego schon? Nö, ist neu, alles klar. Und dann trägt die das ein. Und ich glaube, die hat mittlerweile noch nicht so richtig hundertprozentig verstanden, dass sie links und rechts gucken muss. Und selbst wenn sie das wüsste, wäre es mittlerweile so unübersichtlich, dass sie das kaum noch auf der Reihe kriegt, da nicht aus Versehen mal Sachen einzutragen, die schon längst im Gebrauch sind. Wie jetzt zum Beispiel passiert bei dem 2x2 Corner Plate. Wo ich ja dann einfach nur einen netten Brief an den Lego-Anwalt geschrieben habe, gesagt, das gibt's schon lange.
Mhm.
Lösch das doch bitte mal. Ja. Und haben sie ja lange auch gemacht.
Wollte gerade sagen, hat ja auch funktioniert.
Ja.
Aber meinst du nicht, man müsste da irgendwie einfach grundsätzlich, ich meine, da können wir relativ wenig machen, aber das scheint ja jetzt ein Problem zu sein, wo man mal grundsätzlich irgendwie ran müsste, vielleicht auch von Seiten der Politik oder so.
Ja, also das Problem ist natürlich Rechtsschutzgesetze. Also wie, sei es Patent, sei es Markenschutz, sei es Designschutz, sei es UWG und so, wird von, meist kommt das von EU-Ebene her. Und wir alle wissen, dass auf einen EU-Parlamentarier 50 Lobbyisten kommen. Und solange Lego so gute Verbindungen zu Lobbyisten hat, wird da keine gescheite Regelung bei rumkommen. Es ist ja auch nicht nur Lego. Jeder große Konzern sorgt dafür, dass Lobbyisten Gesetze beraten, also die Politiker so beraten, dass Gesetze bei rumkommen, die ihnen nutzen und dem kleinen Mittelstand schaden. Das ist ein generelles Problem und das ist systemimmanent. Da werden wir auch nichts dran ändern können, so
ja,
wie es momentan
ist. Man darf ja mal träumen.
Ja, also wir hatten ja mal eine Unterschriftensammlung gemacht, die ich hier an den Justizminister geben wollte.
Stimmt,
bezüglich einer Sache. Und dummerweise ist dann genau die Regierung abgesprungen, als wir genug zusammen hatten, um das zu übergeben. Und damit hatte sich das dann erledigt. Ah. Das war ein bisschen doof, weil der Minister, an den sich diese Petition gewendet hat, der war dann nicht mehr im Amt. Und es war dann auch eine ganze Zeit vakant, das Amt, ja, dann, bis dann wieder Neuwahlen war und die Neubesetzung, dann war das Thema im Endeffekt durch.
Ja, Wahnsinn. Lass uns jetzt zu Kiddycraft springen. Du hast ja vorhin schon erwähnt, das ist kein Name, den du erfunden hast, sondern eigentlich eine Marke, deren Geschichte weit über 70 Jahre zurückgeht. Wie bist du denn auf diese schlafende Marke gestoßen?
Ja, das ist mir in der Tat bei der Recherche zu dem Rechtsstreit mit Lego ist mir das untergekommen. Weil man beschäftigt sich natürlich dann mit der Materie. Ne? Was hat man denn da für einen Gegner? Was hat man da für einen Streitgegenstand? Wie sieht denn die Geschichte des Streitgegenstands aus? Und da bin ich dann halt auf die Marke Kiddycraft gestoßen. Ich denke, oh, guck mal, Lego ist ja gar nicht der Erfinder. Wusste ich da vorher auch nicht. Ne? Ich habe auch immer gedacht, die hätten es erfunden. Not even close. Im Endeffekt haben die genauso kopiert, wie das hier Chinesen jetzt vor 7, 8 Jahren ganz massiv gemacht haben. Also Lego war dann ein Kopierer, der sich drüber beschwert, kopiert zu werden. Und ja. Dann habe ich halt mal einfach so interessenhalber geguckt, so bei den Patent- und Markenämtern, so, wer ist denn der heutige Inhaber dieser Marke? Ich so guck, so, hat dann halt mal Ester gehört und hat dann halt mal Fischer-Preis gehört und gehört seit 2002 gar keinem mehr. So, hä? Wie? So bei meinem Anwalt angerufen, ich sage, ey, sag mal, die Marke ist vakant, die gehört keinem mehr. Darf ich mir die sichern? So, ja klar.
Mach doch.
Ja, klack, klack, eingegeben. Irgendwie knapp 4.000 Euro einmal gewesen, meine Marke.
Okay, krass.
So einfach war das. Weil irgendwie hatten die Großen verpennt, gerade Lego, sich diese Marke zu sichern. Ich denke, dass die sich mittlerweile vor Wut einen Arsch beißen.
Ja,
deswegen.
Vielleicht. Oder sicher.
100%ig sogar.
Aber ja, sie haben es einfach verpennt. Und deswegen ist das ja so witzig, dass bei denen auf der Internetseite, auf ihrer Historienseite drauf steht, sie hätten die Marke mal gekauft.
Ja.
Was
ja.
Absolute Fake News sind. Ne? Also,
ja.
Nein, haben sie nicht.
Okay.
Jedenfalls, es gibt keinerlei Eintragung, keinerlei Nachweise, nichts dergleichen. In der Zeit, in der sie es angeblich gekauft haben, war es durchgängig die Marke bei Hester eingetragen.
Mhm.
Und die wäre ja ausgetragen worden, ja, hätte Lego sie gekauft.
Logisch. Wie ist das, ja, weil ich weiß das gerade nicht, wenn man so eine Marke jetzt so sagst, du hast die für 4.000 Euro quasi gekauft, ist das dann jetzt weltweit oder ist das für Europa oder wie, ich kenne mich da überhaupt nicht aus.
Wir haben Europa, Großbritannien, Schweiz, USA, China.
Ja, das deckt ja schon quasi viel, viel ab.
Der Vorteil ist, dadurch, dass ich es in China habe, und es wird ja fast alles in China hergestellt, kann ich halt in China, wenn irgendjemand für ein anderes Land da herstellen lässt, dagegen vorgehen.
Ja, macht
deswegen
Sinn.
Ist es wichtig, solche Sachen in China schützen zu lassen.
Ja, Thorsten, für unsere Zuhörer, der Name, der ist heute schon öfters gefallen, die das vielleicht noch wissen. Hillary Page hat den modernen Klemmbaustein ja quasi erfunden, bevor Lego ihn, ich sag mal in Anführungszeichen, kopiert hat. Das ist eine ziemlich ironische Geschichte, wenn man bedenkt, dass du jetzt mit dieser Marke gegen Lego antrittst. Empfindest du das auch als Ironie?
ist, ja, schon. Ich sag mal, das ist so ein bisschen Karma regelt vielleicht, ne? Also, ich finde es halt wichtig. Das Problem war ja, Hilary Page war ein Genie. Aber er hatte auch eine dunkle Seele. Also er hatte schwere Probleme mit Depressionen, wie man das so rausliest. Mhm. Und er war schon einmal in der Insolvenz mit seiner Firma gewesen. Und als er dann 1957 das zweite Mal kurz davor stand, in die Insolvenz zu rutschen, weil er hatte nämlich nicht das Potenzial erkannt, was die Klemmbausteine eigentlich haben. Der hat eigentlich immer eine Sache erfunden, zur Marktreife gebracht und ist dann kopfmäßig schon weitergezogen. Weil er so viele Ideen hatte. Ne? Der hat ja ganz viele Sachen erfunden. Zum Beispiel diese Stapelbecher, wie man sie von Ikea kennt. Das ist seine Erfindung.
Das wusste ich gar nicht. Nee, das wusste ich auch nicht.
Und er hatte das gar nicht. Und er hatte dann diese fixe Idee, er wollte für diese Puppenkaufläden, wie Kinder sie auch heute teilweise noch haben, wollte er Miniatursachen haben von echten Marken. Er war quasi der Erste, der Markenlizenzierung im Spielzeugbereich gemacht hat. Und das war so seine fixe Idee, das wollte er unbedingt durchboxen. Und damit ist er dann halt mehr oder weniger vor der Wand gefahren. Und das hat ihn so fertig gemacht, dass er den Freitod gewählt hat. Und dann hat seine Frau dann versucht, mit dem Geschäftsführer, den sie vorher schon hatten, zusammen das Ganze weiter zu retten. Hat es aber nicht geschafft. Zum einen ist eine Frau zu der Zeit noch nicht so richtig für voll genommen worden. Ihre Tochter hat das so geschrieben und hat dann halt irgendwann gesagt, so, dann verkaufen wir es halt an Hester. Und hat das dann abgegeben. Und Klemmbausteine haben dann keine Rolle mehr gespielt in dem Portfolio. Ich glaube, 67 oder so sind die letzten Klemmbausteine von Kidikoff produziert worden. Und danach ist das dann eigentlich vorbei gewesen.
Also wirklich eine verrückte Geschichte. Und was ist dir da persönlich wichtig im Umgang mit diesem historischen Erbe, sage ich mal? Spürst du da auch eine Art Verpflichtung oder ist das für dich nur jetzt eine gute Marketinggeschichte?
Ja, ja, definitiv. Also deswegen haben wir ja in jeder Bauanleitung auch immer die Geschichte von Hilary Page drin. Dass man halt sagen kann, hier, pass auf Leute, der Mann hier, dem verdanken wir das alle. Der hatte die Idee. Der hat halt den britischen Standardziegel genommen, hat den im Verhältnis, ich glaube 1:7 war es, kleingeschrumpft, hat da zwei Reihen A4 Noppen oben drauf gesetzt im Abstand von gut 8 mm und hat das Ganze dann auch noch mit einem 2x2 Stein und einem Eckstein gemacht im Patent und hatte damit die Grundzüge des Systems quasi festgelegt. Und die gelten auch bis heute. Du kannst heute noch Kiddycraft-Steine von vor 80 Jahren mit aktuellen Lego-Steinen verbauen. Das passt.
Das ist ein Wahnsinn. Was würde Hilary Page wohl denken, Thorsten, wenn er sehen könnte, dass du heute mit seinem Markennamen machst?
Das ist eine gute Frage, die ich mir natürlich auch schon öfter selber gestellt habe, die ich mir aber selber nicht beantworten kann, weil ich ja ihn nicht gekannt habe. Ich weiß nur, was man über ihn lesen kann. Ich habe aber das Glück, dass ich zu einem Engländer, der in Frankreich lebt, Kontakt habe, der wiederum einen sehr guten Kontakt zu den noch lebenden Töchtern von Hilary Page hat. Und ich habe einfach mal nachgefragt, ob denn die Familie, die Nachkommen von Hilary Page, damit fein sind, was ich da mache. Mhm. Und ich habe als Antwort bekommen, dass sie am Anfang skeptisch waren. Aber okay. Nachdem sie jetzt gesehen haben, was wir damit machen, finden sie es gut und wünschen mir alles Gute damit. Ach,
schön. Ja, cool.
Und das ist natürlich schon schön. Also das hat mir Auftrieb gegeben auch. Ne?
Na klar. Das geht runter wie Öl.
Klar. Ja.
Ja, und jetzt ist diese Marke im Aufbau und ich meine jetzt nach der, dritten Welle, ne? Ja, dritte Welle, Aufbau, ich sag mal so, die Babyphase ist vielleicht überstanden, aber du hast gesagt, du hast einen sechsstelligen Betrag da investiert, reingesteckt, wie auch immer, bevor auch nur ein Set verkauft war. Wann kam der Punkt, an dem du aufgehört hast, nervös zu sein oder bist du das bis heute?
Na gut, nervös ist man natürlich immer noch. Es ist ja ein Stück weit, hat sich das Ganze ja zu meinem Lebenswerk entwickelt hier, ne? Was ich jetzt hier quasi mache. Ich hoffe ja, dass mich das überdauert. Ich hoffe ja wirklich, dass irgendwann vielleicht Kinder in 40 Jahren, Erwachsene, dann sagen, oh, ich hatte damals eine coole Zeit mit dem und dem Kiddycraft-Set, das war mein Liebstes. Ich meine, wie geil wäre das denn?
Ja,
wenn man den Menschen so in Erinnerung bleibt. Genau. Gar nicht mal jetzt als Thorsten Cloud oder Johnny, sondern als, ich hatte eine richtig tolle Zeit mit dem Kiddycraft-Set als Kind. Mehr kann man der Welt kaum hinterlassen, finde ich. Und das ist es eine Menge Verantwortung, die da auf mir lastet. Ich hinterfrage natürlich auch immer, mache ich das richtig? Gehe ich die richtigen Prämissen ein? Zum Beispiel für mich ist ja eine ganz wichtige Sache, ich will Puppenhaus-ähnliche Gebäude haben, die man aufklappen kann und dann voll bespielen kann.
Mhm.
Liege ich da mit dem Zeitgeist? Bin ich damit auf dem, was Kinder wollen? Ich kann ja immer nur ein bisschen von dem schließen, was von den Kindern, die ich so kenne und von mir selber, was ich als Kind vielleicht toll gefunden hätte. Und natürlich tappe ich da auch mal in eine Nostalgiefalle oder so, unter Garantie. Ja, aber ich tue da mein Bestes. Nur Geld zum Beispiel für breit angelegte Marktuntersuchungen oder so haben wir ja gar nicht. Wir sind ja wirklich eine ganz kleine Firma. Also das sind meine Frau, meine Wenigkeit, Kati als Mitdesignerin, unsere Angestellte im Laden. Und dann habe ich noch einen guten Freund in China, der für mich da die Sachen regelt. Und das war's. Mehr sind wir nicht.
Mhm. Der Community, also lass uns über die Community reden. Das ist mal das, was ja auch zusätzlich dazu kommt. Das ist ja der Magnet. Der Community-Vorverkauf war tatsächlich entscheidend für den Start. Also wir haben uns hier eine Summe notiert, über 6.500 Pakete beim Erstversand. Thorsten, hast du damit gerechnet oder hat dich das selbst überrascht?
Nee, da habe ich nicht mit gerechnet. Das hat mich sehr positiv überrascht, war natürlich toll und hat wirklich das Ganze überhaupt aus der Wiege gehoben. Ohne das wäre es schwierig geworden. Hat natürlich den negativen Beieffekt, dass die Steuer ganz schmerzhaft zuschlagen hat.
Ja, das kann ich mir vorstellen, ja.
Aber ja, das war natürlich ein Riesending. Und deswegen ist für mich Giddycraft auch immer ein Community-Projekt, wird es auch immer bleiben.
Mhm.
Und ich horche auch immer in die Community rein. Wie findet ihr das? Gefällt euch das? Ich poste ja auch immer mal wieder Sachen, die gerade in Entwicklung sind, um einfach abzutasten, was kommt da an Feedback? Ne? Wie gefällt denen das? Was kann ich besser machen? Was kann ich anders machen? Was ist gewünscht? Ja, gar keine Frage. Das sind ganz, ganz wichtige Sachen und das ist natürlich auch ein Riesenpfund, auf das ich da zurückgreifen kann. Die Unterstützung der Community, das Wissen der Community, super wichtig. Und ich muss ja auch ganz ehrlich sagen, auch wenn es natürlich immer so ein bisschen diese Fanboy-Debatte gibt, unterm Strich haben wir eine tolle Community. Ob nur die, die sich entschlossen haben, weiter nur Lego zu bauen oder die, die da auch die anderen bauen oder vielleicht gar kein Lego mehr bauen. Egal, wir haben ja unterm Strich trotzdem alle das gleiche Hobby. So wie Motorsport, nur dass der eine im Opel-Club ist und der andere auf, keine Ahnung, VW schwört. Aber unterm Strich sind es alles Petrolheads, ne?
Richtig.
Und wir haben viel mehr gemein als das, was uns trennt. Also wir haben viel mehr gemeinsam. Und das finde ich halt toll. Und eigentlich ist es so ein schönes Hobby, was so viel Freude ins Leben bringen kann. Sowohl bei Kindern als auch bei Erwachsenen. Und jetzt mit dem letzten Video, wo ich so ein bisschen auf die gesundheitlichen Aspekte eingegangen bin, habe ich ja auch viel Feedback gekriegt, dass es auch vielen Menschen Lebensfreude wieder gegeben hat, die zum Beispiel eine schwere Zeit hatten.
Total. Mhm. Und was ich jetzt aus meiner Sicht als Händler im Laden erlebe, ist, dass sehr, sehr viele, ich sage jetzt mal Senioren auch kommen und damit neu einsteigen. Also ich weiß gar nicht, ob das viele Firmen und Hersteller so auf dem Schirm haben, weil die sagen, das ist gut, ich kann was mit den Fingern machen, ich habe irgendwie diese Auge-Hand-Koordination und habe eine Beschäftigung. Also ja, ist wirklich toll. Aber da sind wir uns ja einig, dass Klemmbausteine toll sind.
Definitiv, ja. Also Klemmbausteine sind meiner Meinung nach das beste Spielzeug der Welt. Das ist meine feste Überzeugung. Und der Umgang damit schult in egal welchem Alter du dich befindest in deinem Lebensweg so vieles in dir und deinem Geist und deinem Körper, dass das einfach unfassbar viele positive Effekte hat. Und wir haben natürlich, das kommt jetzt dazu, wir sind eine der ersten Generationen, die die Möglichkeit haben, immer im Herzen noch ein Stück weit Kind zu haben, das heißt zu bleiben. Das heißt, wir können 20, 30 Euro im Monat auch mal ausgeben oder auch mal ein 100er für ein schönes Set, ohne Angst haben zu müssen, dass wir oder unsere Familie Hunger leidet. Das ist relativ neu in dieser Breite in der Menschheitsgeschichte. Also ich sag mal, vor 100 Jahren hätte man einem Mann gesagt, der Kinderspielzeug kauft, hast du nicht halt das im Schrank?
Ja.
Da kauft deinem Kind mal lieber neue Paar Schuhe oder
Ja, genau, auf jeden Fall.
Also wir sind da in einer sehr, sehr glücklichen Lage.
Ja, also das auf jeden Fall. Und angefangen hat der Spaß tatsächlich, wo Erwachsene sich um eine Currywurstbude gestritten haben. Mann, was hatten wir da für Feedback? Ich war auch dabei beim Bestellen. Meine Güte, dann hat das halt mit der Fliese nicht geklappt und hat man andere Figuren. Aber Thorsten, hatte ich das, das interessiert mich rein persönlich, Currywurstbude. A, wie kommt man darauf? Und B, hast du tatsächlich gedacht, dass das in Stunden gleich ausverkauft ist?
Also erstmal, dass es so schnell ausverkauft ist, habe ich im Leben nicht mitgerechnet. sonst hätte ich es nicht auf nur 3.000 begrenzt. Hätte ich da 5.000 von gemacht.
Ja.
nein, habe ich absolut gar nicht mitgerechnet. Aber ich habe mir schon gedacht, dass ich die verkauft kriege, weil ich meine, hey, Currywurst ist geil.
Currywurst geht immer.
Ja, eben, genau. Also ich sag mal, wir haben, glaube ich, das ist das deutsche National-Fastfood, würde ich jetzt mal so sagen, die Currywurst. Durchaus lokal immer wieder anders, aber unterm Strich ist das, glaube ich, das typisch deutsche Fastfood ist die Currywurst Pommes Mayo.
Mhm.
Und da, glaub, das mögen wir alle irgendwie. So. Ja, und für mich war es wirklich eine Bude hier bei uns in Bad Lippspringe, wo ich schon seit Kindheitstagen hingegangen bin. Die sah zwar ein bisschen anders aus, aber im Grundgedanke war das immer so, habe ich mich immer drauf gefreut, wenn ich da hingehen kann. Als Kind, als Jugendlicher, als Erwachsener. Und die gibt es leider mittlerweile nicht mehr.
Mhm.
Aber das war meine Inspiration für dieses Set. Und halt dann, dass Thomas mit dabei gekommen ist, der isst halt auch unfassbar gerne Currywurst. Und der hat in Frankfurt um die Ecke hat er eine Currywurstbude. Und jedes Mal, wenn ich ihn besuche, gehen wir da auch zusammen hin und essen nach Currywurst.
Das ist auch schöne Gedanken. Thorsten, wart ihr denn gleich eigentlich bewusst, dass es tatsächlich auch mit so einer Stückzahlbegrenzung auch andersrum bei uns Erwachsenen gehen kann? Wo weil da war ja schon die ersten Kommentare wurden da ja laut und und es kann ja nicht sein und jetzt kann er ja nicht einfach die begrenzte Stückzahl einfach noch erweitern. Hattest du da gleich tatsächlich für dich einen Plan im Kopf, im Hinterkopf, wo du gesagt hast, okay, nee Mensch, das Ding läuft so gut, ich kann jetzt nicht die Currywurstbude einfach nur 3.000 Mal verkaufen, dann gibt's keine mehr, oder wie bist du da rangegangen?
Nee, ich habe ja in der Tat eine Umfrage dann gemacht, ne? Weil in der Community, wie wir da verfahren sollen, weil ich war auch überfordert mit der Situation. Definitiv. Da hatte ich nicht mit gerechnet, dass das so irre abgeht. Und deswegen haben wir dann eine Umfrage gemacht. Und ich finde eigentlich, die Lösung, die wir da gefunden haben, ist fair.
Ja, doch. Das denke ich auf jeden Fall, ja.
Weil sie ist jetzt immer noch einzigartig von den 3.000, die sie gekriegt haben.
Mhm.
So, ne? Aber jeder hat trotzdem die Chance. Und ich muss sagen, die Neuauflage finde ich sogar vom Farbschema und von den Figuren von Thomas und mir, die man zukaufen kann, noch cooler, wenn ich ehrlich bin.
Ja, jetzt haben wir, glaube ich, die nächsten paar Fragen auch schon teilweise abgehakt. Ich springe ein ganz kleines bisschen nach vorne. Ich mache das alles dafür? Überhaupt nicht. Du musst wissen, jetzt ich hasse es eher, wenn der Simon sagen,
tausende Fragen
ich plaudere aus dem Nähkästchen. Ich mache das eigentlich immer nur, um Lars zu ärgern. Das ist der einzige Grund, warum ich das immer wieder mache.
Ja, fair enough, passt schon.
Das ist so unser kleines Ding, das wir dann immer so ausfechten. Nein, wir haben jetzt gerade über die Currywurstbude gesprochen, aber die Produktwelt von Kiddycraft ist ja sehr vielfältig. Wir haben Brick Farm, wir haben Herocraft natürlich, die Moin-Serie, auch wenn die klein ist, ist die super süß. Pirate Craft, gut, gibt's glaube ich jetzt nur das Figurenset bisher. Welche?
Zwei Figurensets.
Sind sogar zwei? Habe ich eins gerade nicht.
Ja, einmal die Soldaten.
Ach stimmt, ja, die Gegner, die Engländer, so die Rotröcke. Stimmt.
Genau.
Welche dieser Serien liegt dir persönlich am meisten am Herzen?
Herocraft ist natürlich mein Baby. Ne? Also ich komme ja aus der Mittelalter-Reenactment-Szene, bin LARPer. Mein Herz brennt für Fantasy schon seit Kindheitstagen. Und da kann ich mich jetzt natürlich austoben hier in dieser ganzen Sache. Und das macht Spaß. Ne? Hier Zwerge, Ritter, Orks, Nekromanten, Skelettkrieger. Damit kann man ja wirklich alles abdecken, was man als Kind und als Jugendlicher selber toll fand. Ne? Ich sag mal so, die Skelettkrieger und so, Taran und der Zauberkessel. Mhm. der ein oder andere von euch wird es vielleicht noch kennen. Oft haben mich welche gefragt, ist das nicht zu gruselig für Kinder? Ich sage, Disney hat das in den 80er Jahren als Kinofilm rausgebracht.
Genau.
Also, ich denke, nein. ist großartig. Und jetzt halt mit Pegasus arbeiten wir ja an dem Brettspiel zusammen mit einem schwedischen Spieleentwickler. Das geht langsam voran, aber es geht voran. Ja, also das Projekt, weil wir wollen es richtig gut machen. Meine Idee war ja damals, das mit einem Game Master quasi zu machen, mit einem Dungeon Master. Das ist aber nicht mehr zeitgemäß und deswegen machen wir jetzt ein kooperatives Spiel. Das heißt, die Spieler spielen gegen das Spiel. Und das kann ich nicht selber. Deswegen mussten wir da einen professionellen Spieleentwickler beiholen, damit es auch geil wird. Ja, das macht schon Spaß, ne? Und wird auch Spaß machen. Und dann ist natürlich einfach dieses, wie entwickelt sich das weiter, diese Welt, ne? Wir werden jetzt mal ein Jahr aussetzen, aber ich habe schon für die dritte Welle von HeroCraft Ideen.
Mhm.
Weil ja. Jetzt möchte ich erstmal Galaxy Craft quasi aufs Pferd setzen.
Hm. Bleiben wir nochmal zu der neuen Welt HeroCraft. Also du hast ja eben schon erwähnt, Ritter, Orks, Nekromanten. Thorsten, wie entsteht bei dir so ein Universum? Hast du das von Anfang an geplant? Wie kommt man daraus oder darauf überhaupt auf dieses Thema? Wir haben gehört, LARP ist so ein Thema bei dir, aber hast du es tatsächlich aus dieser Idee heraus genommen oder hast du gesagt, ich mache jetzt einfach mal was?
Als ich da die Idee dazu hatte, war es eigentlich so, dass es gerade von Lego und auch anderen Herstellern nichts in der Richtung richtig gab, als ich angefangen habe, das zu planen.
Mhm.
Und ich bin immer noch nach wie vor der Überzeugung, dass Mittelalter und Fantasy-Mittelalter für Kinder einfach geil ist. Ne? Also, weil da kannst du dich richtig austoben. Du kannst klare, gut gegen böse Szenarien machen, du kannst aber auch so halb böse entwickeln, du hast unheimliche Möglichkeiten für ein Rollenspiel. Es ist eine coole Welt, wo du dich volles mit drin austoben kannst. Super faszinierend, einfach klasse. Und das wollte ich für Kinder haben. Ne? Eine große Burg. Also, ne? Und deswegen ist unsere Burg ja auch so riesig geworden.
Mhm.
Weil ich wollte eine große Burg haben, die man sich leisten kann. Gut, mit 120 Euro ist immer noch teuer geworden. Das ist eine Menge Geld, 120 Euro. Aber dafür kriegst du halt auch wirklich eine große, bespielbare Burg. Die hat ja fast Playmobil-Burggröße, wenn die aufgebaut ist. Ne?
Wollte
ich halt haben.
Denn wenn ich die Lego-Burg, ich kann ja dieses Futzelding vom Lego-Burg in deine Kiddycraft-Burg reinstellen. Also nur, dass wir mal wissen, wie groß dieses Ding tatsächlich ist.
Ja, und das wollte ich halt. Es sollte Platz zum Spielen bieten, um Ideen, um Geschichten zu entwickeln. Und dafür ist Fantasy halt auch ein Safe Space für Kinder, ne? Mhm. Weil die wissen, es gibt keine Orks und die wissen, es gibt keine Skelettkrieger und Nekromanten. Ja. Und da brauchst du auch nicht politisch korrekt bei sein, bei sowas. Weil das ist keine Minorität, die da irgendwie, ne, bei Cowboy und Indianer, was wir früher ja gerne gespielt haben, kannst du heute nicht mehr machen. Ja, da kannst du ja nicht die Indianer als Bösen nehmen. Du darfst ja noch nicht mehr Indianer nennen heutzutage, weil es einfach nicht richtig ist. Die sind ja keine Inder.
Das sind First Nations. Ja.
Ja, so, ne? Und hier hast du aber die Möglichkeit, du brauchst dich um Scheiß um politische Korrektheit kümmern. Ne? Einer, der Tote wieder auferweckt, um die gegen Lebende antreten zu lassen, der ist einfach böse. Bums, fertig aus. Brauchst nicht drüber nachdenken. Ne? Ork-Horden, die friedliche Siedler überfallen und niederbrennen, die sind böse. Bums, fertig aus. Oder vielleicht auch nicht. Vielleicht sind sie ja auch voll Flucht vor irgendwas. So. Das kann ja dann das Kind in seine eigene Welt einbauen. Und wir achten ja auch darauf, dass wir nicht nur einfarbig die Hautfarben der Figuren haben. Wir haben auch verschiedene Hautfarben da drin, dass auch jeder so seine Figur findet, die ihn anspricht, wo er sich drinnen wiederfinden kann und spielen kann, ne? Und Spaß haben kann. Und das ist mir wichtig bei so einer Fantasy-Welt. Und deswegen wollte ich auch nicht rein korrektes Mittelalter, weil da sind sie alle kalkig. Ja. Da hatten wir noch nicht die großen Migrationsbewegungen, dass wir da eine Vielfalt an Hautfarben in so ein Set reinbringen könnten, ohne dass es wieder unhistorisch wird.
Ja, du schilderst schon, wo du hin willst mit den Kiddycraft-Sets. Ist das wirklich das, was auch ein gelungenes Kiddycraft-Set ausmacht? Diese Bespielbarkeit? Das ist ja doch eine Entscheidung, die ein ganz klarer Gegenentwurf ist zu diesen ganzen Ausstellungsmodellen, die ja auch viele Hersteller, nicht nur Lego, sondern auch alternative Hersteller auf den Markt bringen.
Ja, definitiv. Also was ich auch möchte, ist, dass unsere Sets nicht immer so bleiben, wie sie sind. Ich will die Kinder dazu motivieren, das auseinanderzureißen und was Neues zu bauen. Deswegen achten wir eigentlich immer darauf, dass wir auch große Teile drin haben. Viele Steine, nicht nur Plates, nicht nur welche Spezialteile, ne, sondern auch wirklich Standardsachen damit. Dass die wirklich dann auch die Möglichkeit haben, was anderes rauszubauen. Das ist ja zum Beispiel bei Ninjago. Das ist mir damals bei meinem Sohn schon aufgefallen. Die Sets sahen geil aus, die man da gebaut hat. Und die waren auch bespielbar, gar keine Frage. Aber du konntest nichts anderes mitmachen, weil die so speziell mittlerweile waren, um geil auszusehen, war so viel Kleinkram dabei und alles. Da, wenn du die in eine Lego-Kiste gepackt hast, wupp, das war sofort unten weg, Bodensatz. Und da konntest du nichts mehr vernünftig gescheit mitbauen. Also jedenfalls nicht als 7-, 8-, 9-Jähriger. Und da will ich wieder von weg. Ich will wieder große Teile mit dabei haben, wo die Kinder auch Bock haben, das auseinanderzureißen und ihre eigenen Ideen zu bauen. Das ist mir wichtig. Und halt wirklich vernünftige, bespielbare Sachen. Nicht nur Fassaden. Da soll auch was innen drinne passieren können. In den Gebäuden. Das ist mir wichtig.
Ja, gut, das ist ja gerade bei Ninjago so, ne? Das ist ja wirklich, wie du sagst, das sind Fassaden, sieht schön aus, kann man sich schön hinstellen. Aber wenn so ein Junge damit spielen soll, ja, gut. Es ist was anderes.
Ja, weil so eine Fassade, da kann ich auch auf Pappe draufmalen und hinstellen.
Ja, genau. Wenn wir jetzt, eigentlich sollte ich an diesem Zeitpunkt jetzt noch eine Community-Frage mit reinholen, hat der Thorsten aber schon beantwortet. Da war die Frage nach dem HeroQuest-Brettspiel. Thorsten, kannst du denn wenigstens kurz und nochmal sagen, wann können wir damit rechnen?
Ich hoffe, also das ist jetzt aber auch wirklich wieder mein ungebremster Optimismus.
Können auch dass den wir nächstes Jahr aufsetzen.
Ja, dass wir nächstes Jahr da was vorzeigen können, vielleicht zur Spiel. Ich bin mir aber nicht sicher, weil, wie ich schon sagte, ich bin da mittlerweile mehr in beratender Funktion, was den Klemmbausteinbereich dabei angeht. Die Entwicklung des Spiels an sich liegt bei Pegasus und bei diesem Spielentwickler. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich den Namen nennen darf.
Ja, deswegen musst du ja nicht.
Ist aber ein durchaus bekannter Spieleentwickler. Und der auch schon gute Spiele gemacht hat. Und ich habe auch schon mehrere Videocalls mittlerweile mit dem durch und hin und her. Und lässt sich gut an. Der hat schon gute Ideen gehabt. Ich bin da wirklich sehr gespannt drauf. Ich freue mich darauf. Ich denke mal, wenn wir Glück haben, Spiel 27, dass es dann vielleicht vorgestellt wird, ansonsten 28.
Okay. Das heißt, da müssen die Fans, vor allem auch derjenige, der diese Frage gestellt hat, einfach noch ein bisschen Geduld mitbringen.
Leider noch ein bisschen. Ja.
ein bisschen.
Wir haben allerdings noch ein paar mehr Community-Fragen. Jetzt mal so aus der großen Vogelperspektive. Du bist ja eben, wir haben jetzt über Kiddycraft geredet, aber nicht nur der Hersteller, sondern du bist auch ein aufmerksamer Beobachter der ganzen Klemmbaustein-Szene. Und da kommen jetzt ein paar Fragen dazu. Wie hat sich die Welt der alternativen Klemmbausteine in den letzten 10 Jahren verändert? Was ist heute fundamental anders?
Sie hat sich professionalisiert, ne? Also vor 10 Jahren, da hat es ja wirklich fast nur Kopien, 1:1 Kopien von alten Lego-Sets, die entweder End of Life waren oder sogar aktuelle Sets. Die haben sie einfach nachgebaut und fertig. Und haben, abgesehen von der Urheberrechtsverletzung der Sets an sich, auch einen Furz drauf gegeben, ob da geschützte Teile drin waren oder ob da Minifiguren drin waren, die eine 3D-Markenverletzung waren. Und das war ja immer, die haben immer versucht, möglichst nah an Lego zu bleiben und in ihrer China-Logik weit genug vom Weg zu bleiben, um nicht angreifbar zu sein, was natürlich nie funktioniert hat. Indem ich Star Wars draufschreibe, ist es trotzdem eine Markenrechtsverletzung. Indem ich Lego irgendwie anders, also einen anderen Namen dahin schreibe, aber das Logo genau in den Farben und der Schrift lasse, ist es eine Markenrechtsverletzung. Habe ich die Figuren drin, ist eine Markenrechtsverletzung. Da haben die lange für gebraucht, es zu verstehen. Aber irgendwann haben sie festgestellt, brauchen wir gar nicht kopieren. Wir können selber geile Sachen machen. Und das hat sich so unfassbar weiterentwickelt. Und auch die Qualität, die Lernkurve bei der Qualität für die Steine, die ist ja sowas von steil gewesen. Denk mal wirklich mal an die Qualität der Steine deines ersten Alternativsets, was du so gebaut hast.
Oh, Xing Bao. Oh.
Ja, ne? Gruselig teilweise, wirklich gruselig.
Die Hauswand war noch nicht mal an der Hauswand richtig dran. Also die wackelt da so rum. Das kann ich mir auch noch
dann erinnern. Baust du heute mal von Lumibricks oder von Pentasy oder von Banlos oder sowas Sets, die aktuell sind und denkst so, also
ja.
Ist jetzt kein Qualitätsunterschied zu Lego. Es ist ein bisschen anders vom Bauen her, vom Gefühl her, aber die Qualität ist mindestens genauso gut.
Ja, also definitiv. Also ich hatte erst den Skatepark hier von Lumibricks. Also da meinetwegen soll da auf den Noppen schon Lumibricks draufstehen. Also das ist ja ein Wahnsinn, was die an einen Qualitätssprung gemacht haben. Das ist ein Wahnsinn.
Ja, das ist halt wirklich das. Also das ist unheimlich professionell geworden. Und halt mittlerweile sind die chinesischen Hersteller da, hingekommen zu verstehen, wie das Spiel gespielt wird hier in Europa und Nordamerika. Das heißt also, die Rechtsverstöße, mit denen Lego das vom Markt fernhalten kann, werden immer weniger.
Mm, ja.
Und immer streitbehafteter. Ja, wie zum Beispiel halt bei Lumibricks mit dem modifizierten 1x2 Curved Slope.
Mm, ja.
Ist das überhaupt eine Verletzung? Ich würde sagen, das muss ein Richter entscheiden. Ja. Ich würde sagen, nein, aber das muss ein Richter entscheiden. Und das ist nicht die Aufgabe von Amazon, dann die Sachen vom Markt fernzuhalten. Oder so. Ne? Zumal es ein Schutzrecht ist, was ja eh schon angezählt ist und durch kluge Lobbypolitik von Lego im Verfahren quasi schlafen gelegt worden ist, bis eine andere rechtliche Entscheidung getroffen worden ist, die eigentlich gar nicht so doll viel damit zu tun hat.
Ja. Da können wir an die nächste Community-Frage, glaube ich, auch einen Haken dran machen. Das war nämlich die Frage, wie sehr achten asiatische Hersteller deiner Einschätzung nach heute auf Designschutz? Hat sich da in den letzten Jahren was geändert? Ich glaube, das haben wir mit beantwortet bei der anderen Frage.
Also manche tun es, manche auch nicht. Ich sag mal, es gibt zum Beispiel einen großen Hersteller, der tolle Sets hat, der immer noch sehr... immer mal wieder Besuch kriegt dann von Lego-Anwälten auf der Spielwarenmesse.
Ja, wissen jetzt schon alle, wer gemeint ist. Aber apropos, wer gemeint ist. Natürlich will die Community, das war klar, dass so eine Frage kommt, die ist ganz witzig. Welche Hersteller beobachtest du abseits von Fantasy, Kobi, Lumibricks, Panlos und so weiter besonders genau? Gibt es einen Geheimtipp oder Namen, den wir noch nicht auf dem Schirm haben?
Im Moment nicht. Ich muss ja gestehen, ich komme momentan selber ja nicht so viel zum Bauen. Ja, zum einen habe ich unheimlich viel zu tun und ich habe mich in meiner Wochenarbeitsstundenzeit auf 50 mittlerweile runtergearbeitet. Mehr will ich nicht mehr. Und das schränkt schon ein bisschen ein, da den Überblick zu behalten, muss ich gestehen. Und dann kommt wirklich das gesundheitliche Problem dabei, was ich in dem einen Video auch thematisiert habe. Ich habe halt Arthrose und werd nicht jünger und das macht mir momentan ein bisschen zu schaffen. Ich habe einen üblen Schub gerade, der mich wirklich davon abhält, intensiv zu und viel zu bauen, leider. Aber das wird auch wieder besser. Also das sind Schübe.
Ja, ja.
Jeder, der Arthrose hat, kennt das. Da hast du mal ein paar Wochen oder Monate, die richtig scheiße sind. Dann hast du ein paar neue Knubbel und aber es geht erstmal wieder.
Ja, genau. Nee, kenne ich leider auch mit Fuß und Hände. Aber so ist das manchmal. Ne, wir werden alle nicht jünger. Wo der Simon gerade nochmal auf den Designschutz angesprochen hat bei den asiatischen Herstellern. Ist der europäische Markt, Thorsten, für die Chinesen oder für die chinesischen Produzenten wichtiger geworden oder sind wir immer noch eher so der Nebenschauplatz?
Also das würde ich mit einem ganz klaren Jein beantworten. für manche Hersteller ist es wichtig geworden und die investieren auch da rein, die geben sich Mühe. Die haben Potenzial erkannt und das Potenzial ist definitiv da. Ne? Weil wenn du auf dem europäischen Markt bestehst, kannst du eigentlich auch mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit auf dem nordamerikanischen Markt bestehen. Und damit hast du die beiden größten Weltmärkte für Klemmbausteine safe. So. Ja, irgendwann ist der kleine Orange weg. Und dann wird sich dann auch da das mit den Zöllen und der Einfuhr nach Amerika wieder entspannen. Und dann sind sie, indem sie sich für Europa fit gemacht haben, auch fit für den nordamerikanischen Markt. Ist sinnvoll. Einige von denen verstehen das. Andere sagen, wir sind eine Milliarde Menschen, wir sind uns selbst genug, der Markt reicht mir. Ja. Das ist mir alles viel zu kompliziert und anstrengend. Weil ich muss sagen, selbst wenn sie sich Mühe geben, manche Sachen verstehen sie immer noch nicht.
Ja.
Also Da kommen dann Mentalitätsprobleme dann oder Unterschiede. Problem ist ja kein Unterschiede, kommen dann da zum Spielen. Ne? Und leider nehmen sie wenig Ratschläge an. Man rät denen halt zu was.
Ja, das sagt Matthias schon. Dann machen sie es anders,
setzen sich auf den Arsch, wundern sich, warum es passiert ist. Und dann machen sie dann im Endeffekt das, was man denen geraten hat, aber halt auf Eigeninitiative und nicht auf den Rat der Langnase hin.
Okay.
Das ist dann so ein bisschen Lernen durch Schmerz. Aber ja. Man kann es ja auch nicht drängen.
Nein.
Man ist nicht meine Firma, wenn ich da irgendeinem was sage. Und die lassen sich ungern Ratschläge geben von Europäern.
Guck mal, jetzt hast du schon wieder mit deinen fast schon hellseherischen Fähigkeiten die nächste Frage beantwortet. Das wollten wir nämlich noch besprechen, die Lerneffekte in der Branche. Aber ich glaube, da können wir direkt zu den nächsten Community-Fragen springen. Die hat jetzt der Lars gesammelt. Das sind nochmal direkt Fragen zu Kiddycraft.
Ja, tatsächlich. Wollen wir jetzt nochmal ganz, wie Simon schon sagt, schnell nochmal zu Kiddycraft selbst zurück und haben tatsächlich aus der Community noch ein paar Fragen aus dem Forum mit dabei. Starten wir einfach bei der nächsten. Bist du mit der Entwicklung von Kiddycraft zufrieden? Übertrifft es deine eigenen Erwartungen oder bleibt es an manchen Stellen darunter?
Da muss man jetzt natürlich die verschiedenen Aspekte einmal auseinanderklamüsern. Mit der Entwicklung des Warenportfolios bin ich sehr zufrieden. Mhm. Wir haben mittlerweile ein Warenportfolio, was Kiddycraft durchaus als Alternative zu anderen Herstellern aus dem nordischen Bereich für einen kleinen Händler interessant macht. Bei den Umsätzen ist es leider so, wir sind momentan in der größten Weltwirtschaftskrise, kann man glaube ich sagen, seit Jahrzehnten.
Ja. Mhm.
Und das merkst du halt auch in der im Konsumverhalten der Leute und auch der Händler. Viele Händler haben die Regale voll stehen mit Lego und das verkauft sich nicht so richtig doll ab. Und solange die Regale voll sind, kaufen sie nichts Neues zu.
Mhm.
Und dann hast du natürlich noch diese Berührungsängste mit, was ist denn das? So, ne? Wie ist die Qualität?
Genau.
Taugt das? Mhm. Ist das beratungsintensiv, was es ja definitiv ist erstmal? Weil Lego brauchst nichts beraten. Da kommen die Leute rein, ziehst es aus dem Regal raus, gehen zur Kasse, bezahlen den Preis, der, wenn du Glück hast, deinen Einkaufspreis wieder reinbringt und fahr nach Hause.
Ja, genau.
So, ne? Und hast jetzt aber dann Kiddycraft oder irgendwie Lumibrix oder Mold King im Laden, wirst du immer Beratung machen müssen, ein Stück weit.
Mhm.
Die Leute haben Fragen, ne? Ist halt so. Klar.
Ja, ich auch, klar.
Jetzt nicht in dem Thema wäre.
Mhm.
Und da schrecken viele Fachhändler noch vor zurück. Und die Vergleichbarkeit im Internet ist natürlich auch ein Problem, ne?
Hm.
Weil wenn du den Kram irgendwo aus von so einem chinesischen Hersteller für einen halben Preis teilweise importieren kannst selber, dann sagen die Leute, warum ist denn das so teuer in Deutschland? Ja, kann ich erklären, warum es so teuer ist, wenn das einer möchte. Kann ich da mal gerne ein Video zu machen und das in aller epischen Breite auseinanderklamüsern. Ja. Aber ich kann euch sagen, es ist nicht, weil die sich hier alle die Taschen so voll machen.
Tatsächlich nicht.
Nee, das glaube ich auch nicht. Nächste Frage, Thorsten. Läuft die Zusammenarbeit mit Panlos nach wie vor reibungslos und gibt es Überlegungen, den Hersteller irgendwann zu wechseln?
Ja, also reibungslos ist die nie gelaufen, aber das ist ja auch völlig normal.
Ich wollte gerade sagen.
Natürlich gibt es da Reibungspunkte. Die wollen Geld verdienen, ich will Geld, will einen Preis haben, mit dem ich Geld verdienen kann. Ich will gute Qualität haben. Die möchten natürlich nach Möglichkeit wenig Arbeit da reinstecken, aber gute Qualität ist halt viel Arbeit. Dann hast du natürlich noch die Mentalitäts- und die Lost-in-Translation-Falle mit da drin. Reibung gibt es da immer. Aber ich muss sagen, unterm Strich bin ich mit Panlos sehr, sehr zufrieden. Also die machen einen professionellen und guten Job. Man findet eigentlich immer Lösungen und im Großen und Ganzen bin ich wirklich sehr zufrieden mit denen. Ja, man gerät mal aneinander, aber man kommt auch wieder zueinander. Das ist aber normal. Im Geschäftsleben.
Naja, normal und vor allen Dingen auch sehr wichtig, ne? Dass man. Ja,
und nein, ich möchte nicht wechseln. Also, Ich hätte momentan keinen Hersteller in China, wo ich sagen könnte, zu dem habe ich so viel Vertrauen und der liefert so gute Qualität, wie ich das bei Panlos kriege.
Okay. Haben wir hoffentlich jetzt beantwortet, die Frage. Einen haben wir noch mit dabei. Wie sieht es mit der Sichtbarkeit im stationären Handel aus? Der große Durchbruch in normalen Spielzeugläden, ist das schon Realität oder noch Zukunftsmusik?
Auch hier wär's so schön in Process. Also wir haben mittlerweile weit über 100 Punkte in Deutschland, wo man Kiddycraft im Fachhandel kaufen kann. Das hört sich erstmal viel an. Ist aber zu wenig, muss man auch ganz klar sagen. Einfach, um mal ein Verhältnis zu kriegen, es gibt, ich glaube, 1300 Euronics-Läden in Deutschland.
So, ja.
Einfach mal, um so ein Gefühl für Flächenabdeckung bei Ketten und Marken zu kriegen. Ja, also 100 ist schon nicht schlecht, aber bei weitem nicht gut genug. Da müssen wir dran. Und wir müssen vor allem an die Bekanntheit im Kopf der Leute müssen wir ran. Das heißt, wir müssen Werbung machen. Tun wir uns momentan ein bisschen schwer. Zum einen, wie schon gesagt, sind unsere finanziellen Mittel natürlich ein Stück weit begrenzt. Gar keine Frage. Und das wird momentan durch die Wirtschaftslage nicht unbedingt besser. Aber wir müssen Werbung machen. Da kommen wir nicht drum rum.
Mhm.
Und da suchen wir momentan so noch den richtigen Weg und was ist die richtige Werbung. Das ist ja bei Werbung immer das Problem. Irgendeiner hat mal gesagt, bei Werbung schmeißt du 70% des Werbebudgets aus dem Fenster. Das Problem ist rauszufinden, was sind diese 70% und was sind die 30%? Dass wir da rausfinden, ist richtig schwierig.
Ja, klar.
Oh ja. Also bei uns in der Schule hat man tatsächlich einmal den Spruch jeden Morgen gehört: Werbung kostet Geld, keine Werbung kostet Kunden.
Genau. Ist so, ja. Ne, also man muss Werbung machen, kommst nicht drum rum. Und da suchen wir momentan nach dem richtigen Wege. Wir haben jetzt versucht, über Instagram das aufzubauen, funktioniert aber so semi-gut. Weil ich möchte aus unserem Community-Kreis raus bekannter werden. Ich möchte, dass die Mamas und Papas und Omas und Opas und Onkels und Tantens und die Kinder uns kennen. Ja. Weil wer erstmal Kiddycraft gebaut hat, Simon wird das wahrscheinlich bestätigen können bei seinen Kunden, der ist eigentlich sehr zufrieden damit.
Ja. Absolut.
Ja? Man muss die Leute einmal dazu kriegen, es zu kaufen. Dann kommen die auch wieder. Ja, weil sie dann sagen, Preis-Leistungs-Verhältnis ist gut, Qualität ist gut, ja, die Klemmkraft ist ein bisschen höher, das wird dann meist beim Bauen bemängelt, aber wenn es dann hinterher ans Spielen geht, ist das wieder gut. Deswegen haben wir das ja so gewählt. Weil ich als Kind hat mich das immer angekotzt, wenn ich mein Lego gebaut hatte und das dann wie so eine Nadel, eine Weihnachtstanne nach dem 6. Januar quer in meinem Spielzimmer sich verteilt habe, wenn ich das Auto durch die Gegend geschoben habe.
Ja, stimmt. Kenne ich auch noch. Also wie gesagt, ich kann auch mitreden, genauso wie Simon. Ich habe ja meinem Neffen alles, was Thema Ritterburg und so weiter von Kiddycraft gibt, habe ich ja zu Weihnachten als Weihnachtsmann verschenkt. Und er spielt damit wirklich sehr gut. Ich habe ja beim Aufbau war ich mit dabei und kann auch so ein bisschen mitreden, wie das war. Und ja, also wenn das in Zukunft so weitergeht, dann hoffen wir, dass es tatsächlich so nachher ist, wie der Thorsten schon mal gesagt hat, dann erinnern wir uns tatsächlich an die Nostalgie des Kiddycraft-Sets und nicht mehr die Lego-Blase. Ne?
Ja. Ja, das Ziel muss im Endeffekt sein, dass man vor allem eine Nostalgie für Klemmbausteine entwickelt. Nicht nur Lego, sondern ja, es heißt zwar immer alle, euer Lego ist ein Gattungsbegriff und hin und her. Lego wird nie Gattungsbegriff werden. Die rechtlichen Hürden sind riesengroß. Der Weg muss ganz klar zu sagen, Lego ist nur eine Klemmbausteinmarke von vielen. Da müssen wir hin. Und nicht, dass wir sagen, Lego ist der Gattungsbegriff. Wir müssen Lego ein Stück weit aus dieser Marktführerschaft rausholen und zu einem normalen Anbieter unter vielen machen, dann haben wir das Richtige erreicht.
Ja, da kann ich nur anekdotisch aber sagen, das ist, glaube ich, ein Kampf gegen Windmühlen. Und ich glaube, was wir in der Bubble sehen, wir sehen, okay, das ist kein Gattungsbegriff, aber ich glaube, in der großen, weiten Welt draußen schon. Mein Laden in Heidelberg in der Bahnstadt Heidelstein heißt bei den Kindern und bei den Eltern Lego-Laden, obwohl ich wirklich fast kein einziges Lego-Set in diesem Laden stehen habe. Ich selber sage das nie, ich habe das auch nie von mir behauptet, aber ich höre das ja, wenn die Tür offen steht und die Kinder laufen draußen vorbei, komm, lass uns mal kurz in den Lego-Laden gehen.
Ist richtig. Aber der Unterschied ist halt wirklich zwischen, es ist ein Gattungsbegriff und es wird genutzt wie ein Gattungsbegriff. Es sind rechtlich riesengroße Unterschiede. Und es wird ja aus der Community geht es ja immer wieder. Wir müssen dafür sorgen, dass Lego zum Gattungsbegriff wird. Das wird nicht passieren.
Also rechtlich nicht, aber inoffiziell wird es so genutzt.
Rechtlich wird das nicht passieren. Ja. Und deswegen müssen wir daran arbeiten, dass es genau umgekehrt läuft. Dass der Begriff Klemmbaustein im Endeffekt für die Leute normal wird. Momentan ist ja noch, wenn du einem sagst, wir haben mit Klemmbaustein, was ist das denn?
Ja.
Dann sagst du, ist wie Lego und kompatibel mit Lego, aber nicht von Lego.
Genau, der Satz. Sehr witzig.
Ja.
Also, und da müssen wir weg. Wir müssen so weit kommen, dass die Leute von sich aus wissen, was ist ein Klemmbaustein.
Es dauert tatsächlich, und das ist auch in ganz vielen Köpfen noch echt noch nicht angekommen, aber wenn ich jetzt meine Kinder und deren Kindheit jetzt schon mal betrachte, dann ist es schon ein Schritt in die andere Richtung. Denn meine Tochter geht zur Kita noch. Da haben wir auch einen glücklichen Mann, der Robert heißt. Der Robert, der ist da der Lego-Baumann. Und er hat natürlich auch andere Markenhersteller dort in die Kita mit integriert. Und wenn ich nochmal dazu sagen darf, dass die Kleine heute tatsächlich, so wie wir damals gesagt haben, die Legosteine, ist es vielleicht natürlich auch nur durch Papa, aber wir sind ja dabei dran, das Wort Klemmbaustein mitzugeben. Und die reden tatsächlich nicht mehr über Legosteine, sondern die wissen schon, okay, das sind die Klemmbausteine. Ne? Wenn ich mich dann umdrehe und zur Arbeitskollegin, dann muss ich mich wieder erklären, was ist ein Klemmbaustein? Ich sage, ein Klemmbaustein ist für mich der Klemmbaustein und Lego ist für mich nur der Hersteller. Also das wird doch ein bisschen dauern.
Genau, das ist halt wie Papiertaschentuch
und ja,
genau.
Und
ja,
Tempo.
Ja, ja.
Ja. Softies ist ein Papiertaschentuch, Tempo ist ein Papiertaschentuch.
Ja, so. Richtig. Ja. Du hast jetzt schon erwähnt, dass ihr so ein bisschen gucken müsst als Kiddycraft, meine ich jetzt, wie ihr es schafft, da noch mehr in die Breite zu kommen, die Markenbekanntheit zu steigern. Ich habe auf Steine-Kanal einen kurzen Blogbeitrag dazu gefunden. Ich weiß nicht, wo die Info herhaben, ob die mit dir gesprochen haben, ob du das mal in einem Video erwähnt hast, wie auch immer. Sie haben geschrieben, ihr überlegt eben auch Kooperationen mit Familieninfluencern und sowas.
Genau, da suchen wir eigentlich momentan. Okay. Family Influencer. Also so wer sind die Mom-Fluencer und Dad-Fluencer heißen die, glaube ich, heutzutage.
Das heißt, das ist tatsächlich
da suchen
jetzt
wir eigentlich
das,
momentan das nach.
Wo ihr sagt, den Schritt müssen wir, wollen wir oder müssen wir gehen?
Ja.
Oder beides.
Genau, wollen und müssen. Weil wir wollen halt raus aus der Blase. Nicht weil ich die Blase nicht mag. Ne? Ich bin ja selber integraler Bestandteil dieser Blase. Ich mag sie sogar sehr. Aber die Blase an sich reicht ja nicht.
Natürlich nicht. Ja?
Und wir machen hauptsächlich Kinderspielzeug. Und unsere Blase ist, ich sag mal, 30 plus.
Ja. Ja.
So. Klar haben wir auch ein paar Jüngere dabei, aber grob gesprochen. So, wenn ich so auf meine Zuschauerzahlen gucke, sind die eher so im 40er, 50er Bereich die Leute, die mich gucken. Und von daher, da müssen wir drüber weg. Das ist ganz wichtig, sonst wird das nichts. Ne? Und da tun wir uns momentan ein bisschen schwer, muss ich ehrlich gestehen, weil das überfordert mich dann auch ein Stück weit. Ich kann zwar schon viel Blödsinn, aber natürlich auch nicht alles. Ne? Und da muss man halt wirklich jetzt einfach mal gucken, dass man da Leute findet, Partner findet, die einem da helfen können. Und das muss halt alles, wie heißt es schön, on a budget auch gehen.
Ja.
So dicke haben wir es halt einfach nicht. Und es ist natürlich auch immer dann so diese Entscheidung, so machen wir wieder eine neue Form für eine Kiddies-Figur oder einen neuen Stein oder so, ne? Oder schicken wir das Geld irgendwo anders rein.
Ja, klar.
Wir haben ja mittlerweile knapp 40, jetzt demnächst über 40 Formen mittlerweile für das Projekt Kiddycraft gemacht. Ja, und jede Form liegt bei 8.000 Euro.
Ich wollte gerade sagen, so eine Form ist nicht gerade günstig.
Ja.
Also da kann man mal hochrechnen, was da mittlerweile an Geld drin gebunden ist. Und da muss man halt wirklich dann immer genau überlegen. Und vor allem, bis sich diese 8.000 wieder amortisieren auch, ne? Ist natürlich auch immer noch so.
Ja, klar.
Ja.
Dieses Jahr wird es zum Beispiel neu geben, Schaf und Esel.
Mhm.
Oh.
Ja? Und wir werden eine neue Mädchenhaarfrisur, eine neue Kopfbedeckung so im orientalischen Bereich für einen Adventskalender machen.
Mhm.
So ein Kopftuch, ne? So ein
Beduinen-Kopftuch. Adventskalender. Wird es einen Kiddycraft Adventskalender geben?
Ja, es wird ein Kiddycraft Biblecraft Adventskalender geben.
Schön. Also
wir haben da einen Pfarrer und eine kirchliche Organisation, mit der wir da zusammenarbeiten.
Mhm. Mhm.
Und mit denen bringen wir einmal einen Adventskalender raus. Ich hoffe, dass wir das dieses Jahr noch schaffen. Also wir arbeiten mit Hochdruck dran. Da werden hauptsächlich Figuren drin sein. Da sind insgesamt 9 Figuren drin. 5 Schafe, ein Esel, eine Kuh, ein gebautes Kamel, eine Palme, ein Busch, noch ein bisschen anderer Krimskrams. Dann wird es einen extra Baupack geben von einem Stall, den man dazu kaufen kann. Auch historisch mehr oder weniger, also wir erhalten und versuchen uns wirklich historisch halbwegs korrekt dabei zu halten.
Cool.
Das heißt also, die Figuren in dem Krippenkalender haben dunkle Haut, schwarze Haare.
Okay.
Ne? Also kein blondes Jesuskind. Die Krippe wird wirklich an die Architektur, also das Stallgebäude wird an die Architektur der damaligen Zeit und dem damaligen Ort quasi auch angepasst. Und dann arbeiten wir auch daran mit denen zusammen, Bibelszenen als Bausets, Spielsets rauszubringen.
Wird das speziell für die sein? Ja, oder
die haben
wird
halt auch
das
erkannt,
was, sein, was... Wird das speziell für die, also exklusiv für die sein, oder wird das was sein, was auch in den Handel kommt?
Das ist eine gute Frage, das müssen wir klären. Also wenn du das hinterher im Laden haben willst, dann kannst du das wahrscheinlich über die beziehen oder ich muss mit denen mal gucken, ob man dann über uns das als Zwischenhändler machen kann.
Aber jetzt interessiert mich
aber
natürlich.
Hauptsächlich, weil die haben natürlich einen ganz anderen Klientelzugang da in ihrer, innerhalb ihrer Gemeinden und alles. Ne?
Ach was.
Aber es wird auch durchaus interessant sein, weil das muss ja noch nicht mal im biblischen Kontext spielen. Ich meine, ein schönes Stallgebäude, was so ein bisschen aussieht, als wenn es vor 2000 Jahren, kannst du ja genauso gut in eine Ritterwelle reinstellen oder so. Ne?
Ja, zum Beispiel. Genau.
Ne, das passt ja schon ganz gut. Da machst du halt aus der Palme, machst dann halt einen Baum und dann passt das.
Ja, man ist kreativ mit Klemmbausteinen.
Ja. Und auch, ich sag mal, die Figuren jetzt in dem im Adventskalender, das sind halt drei Hirten, die sehen halt so ein bisschen zerlumpt aus, die passen auch in die Mittelalterwelt.
Ja.
So. Ja, und die heiligen drei Könige oder drei Weisen aus dem Morgenland, die passen auch in die mittelalterliche Welt irgendwo rein vom Aussehen her, in die Fantasy-Welt. Ja. Das passt alles, das geht. Und Schafe kannst du eh nie genug haben.
Das stimmt.
Ja, so oder
das
so.
Das stimmt.
Wir haben tatsächlich in der Sendung gehört, HeroCraft wird einmal ausgesetzt. Bringe ich noch die letzte Community-Frage mit. Da möchte jemand wissen, es geht um die Space-Serie. Wird es die noch geben? Und
arbeiten wir auch gerade mit Hochdruck dran. Wir sind gerade in der finalen Findungsphase für das Design der Minifiguren. Die Set-Designs stehen soweit. Werden 6 Sets werden. Ich kann mal gerade hier in meine Unterlage reingucken, dass ich jetzt hier kein Blödsinn erzähle. Es wird eine Space Station sein. Es wird geben einen Funkstation. Es wird geben einen Moonhopper. Das ist das kleinste Set. Das ist wirklich nur so ein kleines Moonhopper-Raumschiff. Es wird einen Space Rider, also es gibt ja Space Ranger und Space Raider. Die werden, es gibt ein Raumschiff von den Space Raidern, es gibt dann ein Raumschiff von den Space Rangers, es gibt die Raumstation und es gibt eine Transporterplattform, also quasi so eine Art LKW, der so Container durch die Gegend schieben kann als Raumschiffchen. Und dann gibt es halt auf jeder Seite irgendwie so 8 verschiedene Figuren.
Ja. Wie ihr hört, da kommt auf jeden Fall eine Menge auf euch zu. Ich glaube, da haben wir noch eine Idee, die da durch die Community geistert. Gibt es eigentlich schon eine Jubiläums-Edition des originalen Kiddycraft-Set von 1947, Thorsten?
Ja, also es gab ja damals mal von Bestlock eine Wiederauflage davon. Wir arbeiten gerade daran, die Originalsteine wieder quasi herstellen zu können.
Tatsächlich.
Es soll den 2x2 und den 2x4 Stein wieder geben. Wie schon gesagt, der ist ja auch heute noch nach wie vor verbaubar. Und mit den Schlitzen an den Seiten, da sind wir gerade dran. Ne? Unser Problem ist, irgendwie war es wohl vor 80 Jahren möglich, die Noppen gefüllt zu lassen und trotzdem 3 Zeilen Schrift im Inneren des Steins unterzubringen, was heute wohl technisch echt schwierig ist.
Okay.
Da arbeiten wir gerade an. Aber ja, das ist geplant. Ob das jetzt wirklich dann das Set Nummer 1 wird oder ob das irgendwie, müssen wir mal gucken, wie wir es machen. Aber ja, wir sind gerade dran, die Steine zu machen. Und wir werden das wohl so handhaben, und damit die Formen auch vernünftig genutzt werden, dass wir ab nächstes Jahr jedes Set, was neu rauskommt oder wieder aufgelegt wird, kriegt einen so einen Stein mit dabei.
Ach, cool. Ja, cool. Sehr schöne Idee.
Ja, einfach mal, damit die Leute sehen, so sahen die ursprünglich mal aus. Und die könnt ihr immer noch verbauen.
Sehr, sehr schöne Idee.
Und dann halt mit den abgerundeten Ecken, mit den runden Noppen und sowas, wie die halt damals waren, original von.
Ja, super.
Und Kiddycraft. Ich habe ja hier das Glück, 5 Originalsteine davon zu haben, wo wir dann so ein bisschen wieder nacharbeiten können.
Cool. Thorsten, Mensch, du hast es fast geschafft, oder wir haben es fast geschafft. wenn du unseren Podcast doch schon das ein oder andere Mal gehört hast, weißt du, was dich jetzt erwartet? Unser Kreuzfeuer. Das heißt, wir stellen dir Fragen, du antwortest und wir haben tatsächlich jetzt die Fragen auch ein bisschen angepasst. Das sind spezielle Thorsten- und Kiddycraft-Fragen.
Ich sehe gerade, wir fragen sogar
beide. Wir fragen
beide
diesmal, Lars, natürlich. Und
also es ist ja auch kein Kreuzfeuer.
Ja, sollten wir ja, vielleicht
von beiden Seiten wird Thorsten unter Feuer genommen. Also einfach immer nur eine kurze Antwort. Es geht jetzt gar nicht darum, dass du da groß talkst, sondern was dir spontan durch den Kopf geht.
Und jetzt ist es wieder Zeit für unser Kreuzfeuer. 10 Fragen, 10 Antworten.
Erste Frage. Lego oder Kiddycraft? Was baust du lieber?
Kiddycraft.
Ganz einfach, natürlich. Lieblingssatz, den du nie wieder hören willst, wenn jemand über alternative Klemmbausteine spricht.
Ist das denn überhaupt erlaubt?
Sehr gut. Das ist gut. Welches Set baust du gerade auf deinem Schreibtisch?
Die Osprey von Revell.
Muss er eben hinter sich gucken.
Die Osprey von Revell.
Ja. In welcher Rolle fühlst du dich am wohlsten? Händler, YouTuber oder Markengründer?
Oh, kann man nicht voneinander trennen.
Beides. Alles drei, ja. Was war dein bisher größter, das hätte ich wirklich nicht erwartet, Moment bei Kiddycraft?
Im Endeffekt, dass Lego behauptet, sie hätten die Marke mal gekauft.
Was wünschst du dir für Kiddycraft in 5 Jahren in einem Satz?
Eine gute Marktabdeckung in Europa.
Jetzt frage ich trotzdem, Simon, Lego-Stein oder Klemmbaustein?
Klemmbaustein. Der Klassiker. Sehr gut.
Siehste, sind wir durch.
Mensch, Thorsten, vielen Dank. Schön, dass das geklappt hat. Das war, hat riesen Spaß gemacht und ich glaube, da ist das ein oder andere drin, was auch die Zuhörenden begeistern, interessieren wird und an Neuigkeit rüberkommt.
Eine Frage, wann wird das ausgestrahlt?
Das wird relativ spontan. Ich werde mich da gleich dran setzen und wenn die Zuhörer jetzt in den Kalender gucken, haben wir heute den 25. Mai.
Okay. Dann würde ich nämlich noch mal gerade eben Eigenwerbung machen für unser Frühsommerfestival.
Unbedingt.
Das haben wir ja am 29. 30. Mai.
Ja, in gerne,
Paderborn,
gerne.
Uns im Laden. Und es wird das letzte Mal im Steingemachtes in Paderborn sein.
Oh.
Weil wir den Laden dieses Jahr schließen werden.
Oh. Thorsten hat noch Größeres vor.
Wusste ich jetzt auch noch nicht.
Nee, in der Tat ist das finanziellen und geschäftlichen Zwängen geschuldet. Wir werden den zusammenlegen mit dem Ranzenshop.
Mhm. Ah, okay.
Weil der seit 2 Jahren rote Zahlen schreibt.
Ja, gut, dann
und
muss
deswegen
man sich
werden wir den aufgeben müssen, leider. Den ersten alternativen Klemmbausteinladen in Deutschland wird es ab Oktober diesen Jahres nicht mehr geben. Das heißt, wenn ihr den nochmal sehen wollt, kommt gerne das Wochenende vorbei.
Ganz genau. Gut, das waren ja dann auch mal nicht ganz so schöne Neuigkeiten zum Schluss, aber tatsächlich zum Schluss wie immer gern nach der Sendung jetzt auf brickpod.de gehen, diese Podcast-Folge raufwählen und mit der Kommentarfunktion uns gern ein Feedback hinterlassen. Und ja, ich glaube, wir haben dann noch eine Frage, Simon, zum Thema Social Media sehe ich gerade.
Ja gut, aber die kennt, glaube ich, jeder. Also wir bieten den Gästen natürlich immer an, nochmal kurz ihre Social-Media-Kanäle zu nennen, aber ich weiß nicht, ob wir das bei Thorsten bzw. bei Johnny's World noch machen müssen. Wenn du willst, kannst du deine Social-Media-Kanäle gerne noch nennen.
Also ich habe da so einen YouTube-Kanal, guck da gerne mal vorbei, heißt Johnny's World. Da reden wir über Klemmbausteine, Alternative hauptsächlich. Und schaut mal vorbei.
Ja, siehste. Und wenn wir den Thorsten schon mal hier haben und jetzt ganz zum Schluss. Thorsten, möchtest du bei unserem Audio-Podcast noch jemanden grüßen?
Gruß geht raus an die komplette Community, weil im Endeffekt hat die mich jetzt so viele Jahre auf so vielen Meilen begleitet und immer den Rücken gestärkt und immer meine Ideen auch quasi bestückt und mich vorangebracht. Vielen Dank dafür und deswegen geht meine Grüße und meine Liebe hier wirklich raus an die Community.
Ja, vielen lieben Dank, Thorsten, dass du heute mit dabei warst. Simon, dir lieben Dank, dass du mitmoderiert hast und an euch da draußen natürlich. Vielen Dank, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Wir hören uns demnächst im Sommerquiz. Den Podcast schicken wir dieses erste Mal in 2026 nicht in den Sommerurlaub. Wir können also nicht einmal durchatmen. Bei uns geht's einfach weiter. Und ja, wir hören uns am besten ein Abo bei Spotify und Co. hinterlassen, kriegt ihr ein Signal auf dem Handy, dass wir eine neue Folge hochgeladen haben und wir verabschieden uns jetzt. Ich bin jetzt raus aus der Nummer und wir hören uns bei der nächsten Folge.
Ciao, bis dann.
Tschüss.
Wir bedanken uns fürs Zuhören und würden uns freuen, wenn du uns auf den bekannten Podcast-Plattformen folgen würdest. Somit erhältst du dann automatisch eine Benachrichtigung, wenn wir eine neue Folge hochgeladen haben. Alle Infos, Episoden und Gäste findet ihr auf unserem Blog unter brickpod.de. Ihr habt Vorschläge, Themen, Anregungen? Meldet euch! Wir freuen uns!
Wir freuen uns!
Diese Sendung wurde euch präsentiert durch bricktracker.de, dein Lego-Preisvergleich im Internet. Mit bricktracker verpasst du ab sofort keine tollen Angebote mehr. Also, bis zur nächsten Folge. Euer Lars, Laszlo und Simon von brickpod.de.